Ich bin Daniel Retschitzecker, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Causa Epstein bringt US-Präsident Donald Trump immer weiter in Bedrängnis. Unangenehme Medienberichte, auf die Trump mit Klagen reagiert. Abgeordnete der eigenen Partei, die für den Präsidenten unangenehm aus der Reihe tanzen. Wir stellen heute die Frage, warum Trump sich in der Causa Epstein so windet und welche Gründe die US-Regierung haben könnte, sich gegen die Veröffentlichung der angeblichen Epstein-Files zu wehren. Bianca Blei aus der Standard Außenpolitik-Redaktion. Wir haben erst am vergangenen Freitag zuletzt über die Causa Epstein gesprochen. Schon damals stand Trump ordentlich unter Druck, aber in den letzten Tagen ist noch mal so einiges passiert. Was denn genau?
Also man hat das Gefühl, dass seitdem die Medien noch angespornter sind, da irgendwie zu graben. Also umso mehr sich der US-Präsident windet und dem Ganzen entkommen will, umso mehr kommt jetzt ans Tageslicht. Die New York Times zum Beispiel hat eine Frau interviewt, die schon in den 90er Jahren Epstein angezeigt hat und damals schon die Behörden darauf hingewiesen hat, dass Donald Trump wohl dem finanziell sehr nahe steht und da auch irgendwie anwesend war, wie sie im Büro von Epstein war. Und die CNN hat heute neue Fotos und Videos veröffentlicht, die zeigen, dass Donald Trump Epstein 93 bei seiner Hochzeit dabei hatte, bei seiner damaligen Frau, und dass sie sich auch in den 90er Jahren bei einer Victoria's Secret Fashion Show recht gut verstanden haben. Also man hat das Gefühl, die Medien sind angespornt, da jetzt noch mehr ans Tageslicht zu bringen, dass diese Freundschaft zwischen den beiden beweist.
Anhänger von Donald Trump, die sich ja so etwas gegen ihn stellen, könnte man sagen, die fordern ja die Veröffentlichung dieser angeblichen Epstein-Files, von denen wir ja nicht genau wissen, ob sie überhaupt existieren, oder?
Und wie viele und wo sie sind, ja, genau.
Gut, jedenfalls hat Donald Trump ja jetzt tatsächlich Files veröffentlicht, nämlich zur Ermordung von Martin Luther King. Hä? Also, was soll das?
Er hat ja tatsächlich, das hat er im Jänner ja schon unterschrieben, diese Freigabe, aber das kam jetzt doch sehr out of the blue, also diese Veröffentlichung der Files. Und es wirkt ein bisschen so, als hätte er seine Strategie ein bisschen angepasst. Also man weiß ja, dass Donald Trump und sein Weißes Haus gerne mit Flood the Zone with Shit spielen. Also so viel Sachen rausballern, dass die Medien nicht hinterherkommen zu recherchieren und einfach von tatsächlichen großen Ereignissen abzulenken. Und nun wirkt es so, als würden sie Flood the Media with Files spielen. Also diese Files, die jetzt veröffentlicht wurden, sind 230.000 Dokumentenseiten. Also wer sich das durchlesen kann in so einer schnellen, es ist halt fraglich. Und Fachleute, die sich das angetan haben oder zumindest mal quer gelesen haben, haben gesagt, da steht auch nicht wirklich was Neues drinnen. Also es ist einfach ein massives Ablenkungsmanöver, wie das wirkt.
Es wirkt zumindest irgendwie seltsam, oder?
Absolut.
Ja, weil was jetzt auch irgendwie neu ist, er hat seine Gangart gegenüber seinem Vorvorgänger Barack Obama noch einmal beschleunigt. Er bezichtigt ihm jetzt des Putschversuches im Jahr 2017. Was ist das für eine Sache auf einmal?
Ja, man hat irgendwie das Gefühl, dass eben Trump, der ja schon gerne eskaliert auf Truth Social, nochmal ein bisschen zulegt. Also man dachte, es gibt keine Steigerung, aber offensichtlich doch. Und jetzt geht es eben gegen Bekannte, so wie du sagst, Obama. Es geht darum, dass die Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard, die eigentlich einen Job hat, der sehr unpolitisch sein sollte, sich aber sehr politisch einmischt und vergangene Woche da ein 11-seitiges Dokument veröffentlicht hat, das, so die Lesart von ihr und der MAGA-AnhängerInnenschaft, beweisen soll, dass Obama und seine MitverschwörerInnen, Bekannten, die Demokraten, die Clintons, name it, dass die Vorwürfe erfunden hätten, dass Russland versucht habe, die Wahlen zu beeinflussen 2016. Also damals Trump gegen Hillary Clinton. Und es war ja der Vorwurf da, und das wurde auch bestätigt in Dossiers, dass Moskau versucht hat, die Wahlen zu beeinflussen, was sie nicht geschafft haben, was auch schon lange bekannt ist. Aber jetzt wurde es so gedreht, als ob Obama schon damals gewusst hätte, dass Moskau das nie geschafft hätte und die Geheimdienste da einsetzen hätte wollen, dass ein schiefes Licht auf die Wahlen geworfen wird und so nahegelegt wird, dass Trump da irgendwie ein Moskau-Liebling sei.
Um Trumps Erfolg quasi zu schmälern, ist der Vorwurf, oder wie kann man das verstehen?
Genau, also dass er die Wahl ja gar nicht gewonnen hätte, sondern nur mit Hilfe Moskaus. Aber das hat Obama nie behauptet. Und jetzt kam es auch zu einer sehr ungewöhnlichen Reaktion, nämlich Obama selbst hat sich jetzt geäußert. Sein Büro äußert sich normalerweise nicht zu diesen ganzen Anschuldigungen, die da aus dem Weißen Haus kommen. Aber jetzt ist selbst dem Ex-Präsidenten der Kragen geplatzt und er hat eben gesagt, er versteht überhaupt nicht, was das für Anschuldigungen sind. Er hat nie etwas anderes behauptet, als in diesen Dossiers steht. Und er nennt es auch ein Ablenkungsmanöver von Trump in Sachen Epstein-Files.
Trump hat auch KI-Videos geteilt, die die Verhaftung von politischen Gegnern, eben beispielsweise Obama, irgendwie zeigen. Was soll das jetzt auf einmal?
Das ist eben so eine der Eskalationen, die man jetzt irgendwie spürt. Was das soll, keine Ahnung, ich weiß nicht, was im Kopf von Donald Trump vorgeht, um sowas zu veröffentlichen. Aber zu diesem Video eben hat sich Obama selbst nicht geäußert. Aha, okay. Also sowas ignoriert er einfach und denkt sich, was will man auch dazu sagen? Also es ist ja offensichtlich keine Verhaftung passiert damals und verstehe auch nicht ganz, was Trump jetzt damit bezweckt, sowas heraufzubeschwören, so Fake-Videos.
Würdest du schon sagen, wenn ich das so richtig raushöre, dass Trumps Toben und Wüten in seinem sozialen Netzwerk noch einmal einen Gang zugelegt hat, seit eben dieses Epstein-Thema so groß ist?
Ja, er windet sich einfach sehr offensichtlich. Also er schafft es nicht, dieses Thema loszuwerden und er schafft es nicht, weil eben der Widerstand aus den eigenen Reihen kommt. Also er wird immer wieder mit der Nase darauf gestoßen und er schafft es nicht, das mit seinem populistischen Charme, den er ja hat, das irgendwie wegzubringen. Und ich glaube, das ärgert ihn massiv und deswegen eskaliert er massiv.
Es gab einen sehr großen Artikel auch im Wall Street Journal über Trumps Beziehungen zu Jeffrey Epstein. Das zieht sich ja jetzt schon über einige Tage, dieser Bericht. Was ist da nochmal genau vorgekommen?
Das war quasi so die Mutter der jüngsten Eskalation, war dieser Wall Street Journal Bericht. Da ging es um Epsteins 50er, der im Jahr 2003 stattgefunden hat. Und damals hat seine damalige Lebensgefährtin Ghislaine Maxwell, enge Wegbegleiter von Epstein, gebeten, ihm einen Brief zum 50er zu schreiben, den sie dann in ein Buch einarbeiten wollte. Und offenbar gab es auch einen Beitrag von Donald Trump. Da hat er eine nackte Frau gemalt und seine Unterschrift war die Intimbehaarung. Das alles recht anstößig und irgendwie fraglich, ob das lustig ist oder nicht. Aber sei dahingestellt. Aber es geht vor allem um die Widmung, die Trump darunter geschrieben hat. Und da spricht er von einem wunderbaren Geheimnis, das die beiden verbinden würde. Und in den Sphären der VerschwörungstheoretikerInnen ist das natürlich, also da geht es für alle um mögliche Verbindungen zu diesem Mädchenhandelring, den Epstein aufgebaut hat. Mhm. Es gibt aber keine Hinweise, dass Trump schuldig ist oder dass er irgendwas damit zu tun hätte.
Er hat ja auf diesen Artikel reagiert, sehr wütend. Inwiefern? Was hat er da unternommen?
Er hat offenbar schon im Vorfeld probiert zu intervenieren und diesen Artikel im Keim zu ersticken. Jetzt im Nachklang hat er eine Milliardenklage gegen das Wall Street Journal eingereicht, wobei fraglich ist, ob die überhaupt durchgeht. Das muss ein Richter noch beschließen, ob die überhaupt möglich ist. Und er hat dem Wall Street Journal verboten, mit ihm nach Schottland zu fliegen, also die Auslandsreise zu begleiten, die mit einem Press Corps begleitet wird. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass Trump so eskaliert in Bezug auf Medien. Also er hat auch schon JournalistInnen von der AP-Nachrichtenagentur ausgeladen, ihn auf Pressereisen zu begleiten, weil die haben sich damals geweigert, den Golf von Mexiko als Golf von Amerika zu bezeichnen.
Gut, AP, eine weltweit agierende Nachrichtenagentur, ist das eine, aber das Wall Street Journal gehört ja Rupert Murdoch und das ist ja eigentlich, könnte man sagen, ein Verbündeter, oder, von Donald Trump, Fox News-Chef. Greift er da quasi jetzt gerade seine eigenen Leute auch schon an?
Ja, ich glaube, in der Sache Epstein gibt es für ihn einfach kein, also da verschwimmen einfach die Grenzen, dadurch, dass die MAGA-Anhänger da ja genauso drauf sitzen und diese Files sehen wollen. Glaube ich, gibt es da jetzt keinen Unterschied mehr zwischen der ist ein Trump-Anhänger oder war ein Trump-Unterstützer im Wahlkampf und will jetzt trotzdem die Epstein-Files haben.
Auch politisch, das haben wir auch letztes Mal schon besprochen, aber da hat sich auch einiges getan, hat dieser Fall Auswirkungen nämlich auf das Repräsentantenhaus. Inwiefern, was ist da gerade die Causa Prima?
Genau, also offenbar ist es gerade aber der Fall, dass die treuen RepublikanerInnen wieder eingefangen wurden im Repräsentantenhaus. Es gibt Bestrebungen der Demokratischen Partei, die natürlich da jetzt eine Erfolgschance wittert, Trump anzugreifen, nämlich auch eben seine eigenen Anhänger gegen ihn aufzuhetzen. Und die wollen eine Abstimmung herbeiführen im Repräsentantenhaus, wodurch sichergestellt werden soll, dass das Justizministerium diese Files veröffentlichen muss. Und es gibt auch Republikaner, die das unterstützen. Unter anderem war das der Sprecher Mike Johnson, der aber jetzt wieder zurückgerudert ist und man nicht so ganz weiß, wer ihn da wie angerufen hat, aber auf jeden Fall unterstützt er die Herausgabe der Files nicht mehr. Und er ist jetzt auch so weit gegangen, dass am morgigen Donnerstag sollte es diese Abstimmung geben, diese erneute. Zweimal wurde sie schon verhindert. Und jetzt am Donnerstag der dritte Anlauf der Demokraten. Und Mike Johnson will jetzt aber das gesamte Repräsentantenhaus früher in die Sommerpause schicken, nämlich mit heute, und so diese Abstimmung verhindern.
Die Abgeordneten in die Sommerpause schicken, bevor sie abstimmen können über etwas, was potenziell unangenehm für einen sein könnte. Ich meine, verdächtiger geht's kaum. Noch einmal, wir sagen ja nicht, dass Donald Trump irgendwas damit zu tun hätte, aber irgendwas scheint sie offensichtlich zu verbergen zu geben, oder?
Ja, es ist wahnsinnig fishy und die Demokraten wird's freuen, weil das spielt ihnen in die Hände. Ebenso wie du sagst, ein auffälliger und verdächtiger kann man sich jetzt auch schon nicht mehr verhalten. Und die Midterms kommen doch näher, also liegen noch ein bisschen in der Zukunft, aber kommen näher. Und mit dem Thema machen sich die Republikaner angreifbar.
Aber warum Mike Johnson, eben der Sprecher, auf einmal umgeschwenkt ist und jetzt wieder im Trump-Lager ist und nicht mehr für die Veröffentlichung ist, weiß man nicht, oder?
Ist nicht so herauszufinden.
Das war nicht herauszufinden. Auch sehr interessant, Ghislaine Maxwell, die im Gefängnis sitzende ehemalige Lebensgefährtin von Epstein. Vielleicht bevor wir über das sprechen, was gerade mit ihr passiert, ganz kurz, was ist der vorgeworfen worden? Warum sitzt sie überhaupt im Gefängnis?
Also die ist die einzige Verbündete von ihm, die einzige Mittäterin von Epstein, die jemals verurteilt wurde. Und ihr wird vorgeworfen, dass sie eine zentrale Rolle beim Aufbau des Mädchenhandels gespielt hat. Also dass sie eben gezielt die Mädchen und jungen Frauen organisiert hat und quasi den Missbrauch so ermöglicht hat durch Jeffrey Epstein. Sie verbüßt gerade eine 20-jährige Haftstrafe, genau, so wie du gesagt hast.
Genau, und obwohl sie im Gefängnis sitzt, gibt es jetzt wieder neue Medienberichte über sie. Sie ist wieder Thema. Warum? In welchem Zusammenhang jetzt?
Also von beiden Seiten will man jetzt auf Ghislaine Maxwell zugreifen, weil sie auch dadurch, dass sie die einzige Mittäterin ist, von der alle wissen, und die einzige noch lebende Person in dem Zusammenhang, Jeffrey Epstein hat sich ja suizidiert in seiner Haft, will man Zugriff auf sie und auf die Informationen, die sie haben soll. Zum einen will jetzt der Vize-Justizminister Todd Blanche mit ihr sprechen und hat das groß angekündigt auf X, dass er nach Florida reisen will und sie in Haft treffen möchte, um endlich herauszufinden, was sie denn wüsste. Also fraglich, was Maxwell noch weiß, was nicht schon in Prozessen und in Ermittlungsakten preisgegeben wurde. Und auf der anderen Seite gibt es einen republikanischen Abgeordneten, der Maxwell gerne vor einen Unterausschuss im Repräsentantenhaus laden will, um so herauszufinden, was sie denn weiß. Also den VerschwörungstheoretikerInnen und eben diesem republikanischen Abgeordneten geht es vor allem um die angebliche Klientenliste, die es ergeben soll. Also Mitwisser, Männer, mächtige Männer, die Mädchen und Frauen missbraucht haben und die angeblich von Epstein gefilmt wurden und so erpressbar waren. Und da soll es eine Liste geben, welche Männer das waren. Und diese Liste, das ist quasi so das zentrale Thema der Verschwörungstheorie rund um Epstein.
Und rund um diese Verschwörungstheorie der MAGA-Bewegung, lass mich raten, da sollen irgendwie alle möglichen demokratischen und liberalen Persönlichkeiten oben stehen.
Natürlich, also zum Beispiel Bill Clinton, also der Ex-Präsident war auch ein Bekannter von Jeffrey Epstein und das ist eben ein Name, der immer wieder fällt. Und den Clintons wird ja, also da sind ja krude Verschwörungstheorien im Raum, dass sie irgendwie einen pädophilen Ring leiten und global alles steuern. Also ja, es geht um liberale, linksstehende Männer.
Bei Maxwell gibt es ja zumindest von einigen Kritikern, das habe ich auch in den sozialen Medien immer wieder gelesen, die Befürchtung, dass Trump überlegen würde, sie zu begnadigen, damit sie eben nichts sagt. Wie realistisch ist das? Also was gibt es da für Informationen? Oder ist das eine reine Verschwörung?
In diesem Verschwörungstheorie-Komplex gibt es natürlich immer mehr Verschwörungstheorien, die da aufpoppen. Es ist jetzt mal fraglich eben...
Das ist keine Verschwörung, über was wir hier reden. Ich weiß irgendwie alles.
Wir treffen uns sicher übermorgen mit einem neuen Podcast-Thema wieder zu Epstein. Nein, aber es ist mal die Frage, was rauskommt bei der Befragung wahrscheinlich. Also ob der Vize-Justizminister da überhaupt dann an die Medien geht mit Informationen, ob sie eben tatsächlich vor diesen Ausschuss muss und ob es vielleicht sogar ein neues Verfahren gibt. Also man muss einfach mal abwarten, glaube ich, was mit Maxwell passiert in den nächsten Wochen.
Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie durchaus verdächtig dieses Verhalten ist. Wie gesagt, wir wissen nichts, wir wissen auch nicht, ob diese Listen überhaupt existieren. Aber Welche Gründe, welche Vermutungen gibt es denn für das Verhalten von Donald Trump? Da gibt es ja mehrere mögliche Szenarien. Ich weiß auch, dass die New York Times und auch der Standard sich diesen Szenarien ja ausführlich gewidmet hat.
Genau, also da gibt es mehrere Szenarien, die im Raum stehen und die auch sehr naheliegend sind auf den ersten Blick womöglich. Also das eine Szenario ist, dass es eben überhaupt eine erfundene Geschichte des Trump-Lagers ist, diese Klientenliste von Epstein, mit der man einfach seine Anhängerinnenschaft mobilisieren wollte. Also da wollte man aufrüsten, da wollte man irgendwie Trump als den Mann positionieren, der Transparenz in Washington wiederbringen wird und womöglich eben war diese Kundenliste erfunden und jetzt irgendwie fährt man an die Wand, weil die Leute nicht vergessen haben und man aber diese Kundenliste nicht präsentieren kann.
Das heißt, man kann nicht liefern.
Genau. Also was ein bisschen da dagegen spricht, ist, wieso man so lange auf diesem Thema dann selbst drauf bleibt. Also irgendwie, ich glaube diese Geschichte nicht ganz, weil so blöd ist dieses Team, glaube ich nicht, dass sie dann eine erfundene Geschichte so lange selbst trommeln. Ein anderes Thema ist, dass man vielleicht selbst an diese Liste geglaubt hat, also auf diese Verschwörungstheorie reingefallen ist, unter Anführungszeichen, und dann in dem Moment, als man an der Macht war und gegraben hat, herausgefunden hat, dass es diese Liste nicht gibt.
Das ist ja die etwas freundlichere Darstellung.
Genau. Aber was da ein bisschen dagegen spricht, ist halt, aber wieso sagt man es dann nicht einfach? Also man könnte das ja genauso transparent kommunizieren. Und dagegen spricht ein bisschen, dass die Justizministerin ja noch nicht so lange her gesagt hat, dass diese Klientenliste auf ihrem Tisch liegen würde. Also das ist auch ein bisschen fishy, dass das dann tatsächlich so abgelaufen ist. Dann gibt es die Theorie natürlich der Vertuschung, also dass man da tatsächlich irgendwie mächtige Männer oder Informationen schützen und zurückhalten möchte, dass da wirklich irgendwas enthalten ist, was jemandem schaden könnte, der dem Trump-Team nahesteht oder dem Präsidenten sogar selbst. Aber da stellt sich auch die Frage, aber wieso trommelt man das Thema dann so laut? Also man könnte es ja einfach unter den Tisch fallen lassen.
Ja, vor allem, warum hat man es so lange getrommelt in diesem Fall dann? Oder das ist ja das, was mir am wenigsten klar ist. Ich meine, ich denke mir so, wenn da was sein sollte, dann würde ich es ja nicht die ganze Zeit trommeln.
Absolut. Ja. Also spricht dann ein bisschen für die nächste Theorie, dass eben einfach der linke Arm nicht wusste, was der rechte Arm macht und Trump einfach Informationen bekommen hat, die jemand nicht nachgeprüft hat, der hat es laut rausposaunt und dann irgendwie ist man drauf gekommen, okay, vielleicht stimmen diese Infos nicht ganz und jetzt kann man das Gespenst nicht mehr einfangen und man kriegt den Geist nicht mehr in die Flasche. Also einfach, dass durch Blödheit diese Verschwörungstheorie so laut getrommelt wurde und man da jetzt nicht mehr ganz zurückkommt. Aber wir hatten einen User, der irgendwie für mich eine ganz nachvollziehbare Theorie geliefert hat, nämlich, dass womöglich die Republikaner selbst jetzt Trump loswerden wollen, dass er ihnen ein bisschen zu mächtig und zu gefährlich wird und zu laut. Und sie womöglich eben mit diesen Epstein-Files ihn jetzt absägen wollen. Und du hast ja vorher erwähnt, dass Murdoch eben ein Trump-Unterstützer, ein Republikaner ist. Und er womöglich jetzt so den ersten Hinweis gedroppt hat auf diese Epstein-Liste und die Verbindung Trump-Epstein. Und das womöglich der Anfang ist von diesem Wir sägen am Ast von Donald Trump. Mhm. Aber was dann schlussendlich stimmt,
das können wir irgendwie, glaube ich, auch nicht herausfinden, schon gar nicht hier in Österreich wahrscheinlich. Was ich schon interessant finde, vielleicht abschließend, wie beeinflusst es ihn denn tatsächlich? Ich meine, er wütet in den sozialen Medien, das hat er in der Vergangenheit auch schon gemacht. Gibt es von den Zahlen her, von seinen Werten irgendeinen Einfluss? Merkt man da irgendwas?
Es hat sich nicht wirklich was verändert, aber ich bin mittlerweile auch der Meinung, also wir haben alle den Kopf geschüttelt, als Donald Trump damals gesagt hat, er könnte mitten in New York jemanden erschießen und es würde ihm nichts passieren. Aber es ist Donald Trump schon so viel passiert und er sitzt im Weißen Haus und er hat wahnsinnig viel Macht. Ich weiß nicht, was diesen Mann wirklich dann zu Fall bringen kann und wird.
Das heißt wahrscheinlich auch die aktuellen Berichterstattungen und die aktuellen Probleme eher nicht.
Ich glaub's nicht.
Ich glaube es auch nicht. Bianca, vielen Dank für deine Zeit heute.
Danke dir.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens. Die Kritik am israelischen Militäreinsatz in Gaza wird immer lauter. Zuletzt hatten sich ja Dutzende Staaten an Israel gewandt und in einem gemeinsamen Appell versucht, die Regierung zu einer Beendigung des Krieges zu drängen. Ohne Erfolg. Jetzt melden sich auch verschiedenste Hilfsorganisationen zu Wort. Sie warnen vor einer nicht vergleichbaren Hungersnot und fordern eine sofortige Waffenruhe. Zweitens, wenig Erwartungen hat die Weltöffentlichkeit bei den neuerlichen Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland in Istanbul. Um eine Waffenruhe soll es laut der Ukraine sowieso nicht gehen, sondern um einen erneuten Gefangenenaustausch und die Rückkehr von nach Russland verschleppten Kindern. Auch die russische Seite macht von Beginn an klar, dass man sich nicht zu viel erwarten solle. Und drittens, Heavy-Metal-Legende Ozzy Osbourne ist tot. Der Frontmann der Band Black Sabbath stirbt im Alter von 76 Jahren. Erst vor rund 2 Wochen hatte der Prince of Darkness und seine Band noch ein Abschiedskonzert in Birmingham gegeben. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge gerne schicken, podcast@derstandard.at ist die Adresse. Ich bin Daniel Retschitzegger, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.